D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Ein Paria ist ein Ausgestoßener. Das Wort geht zurück auf eine Bezeichnung in Indien, wo sie für Menschen gebraucht wird, die keiner oder der niedrigsten Kaste angehören. Vergleichbar, so sieht es der Wissenschaftler Volker Kronenberg, sei die Situation der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Deutschland war derart ausgestoßen von der internationalen Staatengemeinschaft, dass eine Wiederbewaffnung zunächst verboten und später heftig diskutiert wurde. Da wollten sich sogar die Deutschen selbst nicht mehr wiederbewaffnen, wie euch Hans-Jürgen Bartsch hier kurz erinnert.
Stillstand! Augenrade! Aus! Hört euch!
Ich gelobe!
Ich schwöre,
der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
Der Deutschen Demokratischen Republik. Meinem Vaterland.
Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Allzeit treu zu dienen. Und Sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung. Gegen jeden Feind zu schützen.
Soldaten der neuen Streitkräfte, es ist mir eine Freude, am heutigen Tage zu Ihnen zu sprechen. Nach Überwindung großer Schwierigkeiten sind Sie die ersten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte geworden.
Erst im Januar 1956 zogen junge deutsche Männer dann doch wieder die Uniformen an. Wie kam es dazu und wie ging es danach weiter? Wieso ist Deutschland nach diesem so beschwerten Start in eine Wehrpflichtarmee heute ein geschätzter Partner in der Welt geworden? Darum dreht sich heute alles im Hörsaal. Um die Ausgangslage besser zu verstehen, hilft ein Griff in unser D-Radio-Wissen-Archiv. Herausgefischt habe ich euch Ausschnitte aus einem Hörspiel unter dem Titel »Stillgestanden – Deutsche Wiederbewaffnung« von Roswitha Graf.
Bundeskanzler Konrad Adenauer ist im Januar 1956 von Bonn nach Andernach gereist, um die ersten Soldaten der Bundeswehr zu begrüßen. Knapp ein Jahr zuvor, am 27. Februar 1955, sind die Pariser Verträge ratifiziert worden. Anfang Mai traten sie in Kraft. Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO ist besiegelt und die Wiederaufrüstung vertraglich verbrieft. Im April 1956 begrüßt auch in Deutschland Ost ein Politiker die ersten Soldaten der Nationalen Volksarmee. Willi Stoff, Generaloberst und Verteidigungsminister der DDR in Oranienburg bei Berlin.
Genosse Generaloberst, ich melde Ihnen, das 1. mechanisierte Regiment der 1. mechanisierten Division zum Appell angetreten, zur Übergabe der Fahne und zur Leistung des Schwurs.
Ein Jahr zuvor, ebenfalls im Mai 1955, ist der vom Westen so benannte Warschauer Pakt gegründet worden. Das Militärbündnis der kommunistischen Staaten Europas macht die Aufrüstung der DDR möglich. Wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Pariser Verträge und dem Beitritt der Bundesrepublik zur NATO. Die Planungen für die deutsch-deutsche Wiederbewaffnung hatten allerdings schon Ende der 40er Jahre begonnen.
Ich glaube.
Die Staatschefs der Anti-Hitler-Koalition wollten ursprünglich gemeinsam ein entmilitarisiertes Deutschland schaffen. Aber ihre Einmütigkeit war schon bald machtpolitischem Blockdenken gewichen. Im Kalten Krieg wurden die Feinde von einst zu Bündnispartnern. Früh bahnte sich der Aufbau zweier deutscher Staaten unterschiedlicher wirtschaftlicher und politischer Gesellschaftsordnung an. Bereits vor Gründung der DDR beginnt man in der sowjetisch besetzten Zone im Geheimen mit der Rekrutierung bewaffneter Einheiten und stellt im Juli 1948 auf Befehl Stalins erste freiwillige kasernierte Bereitschaften auf. Die Freiwilligen sind anfangs meist ehemalige Kriegsgefangene, die aus der Sowjetunion zurückkehren. Sie werden militärisch und politisch von sowjetischen Beratern geschult als Vorboten einer künftigen Armee. Anders in der Bundesrepublik. Hier diskutiert man öffentlich und kontrovers über eine mögliche Wiederaufrüstung.
In Deutschland und in der Welt ist eine lebhafte Diskussion entbrannt über die Frage, soll es wieder deutsche Soldaten geben?
Eine Sendung des Süddeutschen Rundfunks vom Dezember 1949.
In einer Truppe Westdeutschlands zum Schutz gegen die sowjetdeutsche Volkspolizei, in einer deutschen Truppe innerhalb einer westeuropäischen Armee oder als Söldner in den Armeen der Atlantikpaktstaaten. Es spricht ein Fischhändler, 32 Jahre alt, Kriegsteilnehmer, in Gefangenschaft gewesen.
Ich bin ein grundsätzlicher Gegner für die Remilitarisierung Deutschlands. So lehne ich es grundsätzlich ab, nachdem man mir diese Uniform, die ich zuletzt getragen habe, vom Leib gerissen hat und nun heute wieder auch in eine Uniform für dieselben Westalliierten eintreten soll und ein Bollwerk gegen den Osten zu sein.
4 Jahre nach Kriegsende spricht sich die Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung in allen Meinungsumfragen gegen eine Remilitarisierung aus. Bundespräsident Theodor Heuss fasst die Stimmung im Dezember 1949 so zusammen.
Ich glaube, das Echo zu deuten zu dürfen, dass diese Erörterungen über die sogenannte Remilitarisierung gefunden hat. Die im Krieg waren, haben genug davon. Sie haben gelernt.
Aber der betagte Kanzler der jungen Republik drängt auf eine Wiederbewaffnung. Adenauer setzt auf eine Politik der Stärke. Er will die Bundesrepublik in das westliche Bündnissystem einbinden. Nur so kann es nach seiner Auffassung ein wiedervereinigtes Deutschland geben.
Und wie diese fragile Entwicklung weiter vorangeschritten ist, berichtet uns jetzt der akademische Direktor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn, Professor Volker Kronenberg. Gesprochen hat er auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Rheinland am 12. September 2014. Sie stand unter dem Leitgedanken Deutschlands Rolle in der Welt für eine neue Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik. Wer von euch jetzt anfängt zuzuhören, dem kann ich bei dieser Gelegenheit schon ankündigen, dass wir morgen im Hörsaal weg von der heutigen historischen Analyse hin zur aktuellen Sicherheitslage rüberschwenken werden. Aber jetzt erst einmal die Historie von Professor Kronenberg, vom Paria zum geachteten Partner Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik im Wandel der Zeiten.
Mein Vortrag gliedert sich in 6 Punkte, in 6 Schritte und zwangsläufig, wenn ich beginne, wie das Thema mir gestellt wurde, vom Paria bis zum geachteten Partner, dann sprechen wir über einen Zeitraum von 4 Jahrzehnten. Denn ich würde gerne beginnen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Gründungsphase, der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und dann enden mit der Wiedervereinigung. Aber ich will auch einräumen, dass im Vorfeld des Vortrags, und die Anfrage hat mich sehr früh erreicht, ich mich natürlich so ein bisschen auch eingearbeitet habe in die Diskussion, vertraut gemacht habe mit der Diskussion um Militär, um Friedenssicherung der evangelischen Kirche, um die Debatten, die in den vergangenen Jahrzehnten geführt wurden, aber auch in der Gegenwart geführt werden. Und insofern ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht auch dann über die aktuellen Dinge sprechen. Meine Damen und Herren, am Anfang steht das, was oftmals bezeichnet wurde als die sogenannte Stunde Null. Ob es sich wirklich um eine Stunde Null im rechtlichen oder im politischen Sinne gehandelt hat, das können wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Im Hinblick auf die Gründung der Bundesrepublik 1949 wird man im rechtlichen, im staatsrechtlichen Sinne sicherlich nicht von der Stunde Null sprechen können, all dieweil sich die Bundesrepublik in die Rechtsnachfolge aus verschiedenen Gründen des Dritten Reichs in die Rechtsnachfolge gestellt hat, aber natürlich politisch es sich tatsächlich um diese sogenannte Stunde Null gehandelt hat. Die Bundesrepublik Deutschland, die 1949 gegründet wurde, war eine Gründung, die bekanntlich erfolgte auf das Agieren der Besatzungsmächte hin. Am Anfang stand im Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches und es schlossen sich dann vom Juni 1945 über den Juli und August verschiedene Deklarationen und Konferenzen an. Da will ich nur nennen, am 5. Juni die sogenannte Berliner Deklaration, wo die Siegermächte Kraft des Besatzungsrechts oberste Regierungsgewalt im Gebiet des Deutschen Reiches übernommen haben und eine Aufteilung von Deutschland als Ganzem, wie es hieß, vorgenommen haben und den Alliierten Kontrollrat gegründet haben. Im Juli, August die berühmte Potsdamer Konferenz mit den 4Ds, Demilitarisierung, Denazifizierung, Demokratisierung und Demontage, und all das gegenüber war im Grunde auch schon ein Stück weit Ausdruck dessen, was wir mit dem Begriff des Kalten Krieges bezeichnen, eben der zunehmenden Entfremdung, so sie im Grunde nicht schon längst politisch-ideologisch vorhanden war, zwischen den westlichen Besatzungsmächten einerseits und der Sowjetunion andererseits, Ausdruck dessen, nicht zuletzt auch 1948, die sogenannte Berlin-Krise. Und all das mündete letztendlich in dem, was die Wissenschaft und die Literatur als doppelte Staatsgründung 1949 bezeichnet hat, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Mit Gründung der Bundesrepublik, auf die ich mich konzentriere, 1949, gibt es mit Inkrafttreten des Grundgesetzes im Mai, gibt es einen Staat, Bundesrepublik Deutschland, der aber nicht souverän ist, bekanntlich. Sowohl die Regelungen im Innenpolitischen als auch die Außenvertretung liegt bei den drei alliierten Kommissaren. Und über den Prozess Frankfurter Dokumente, Konvent von Herrn Chiemsee, dann mündend eben in der Ausarbeitung und Verabschiedung des Grundgesetzes, kann man sagen, über alle politischen Unterschiede und Konflikte, die es bereits ja in dieser Frühphase bekanntlich gegeben hat, war es doch Ziel aller politischer Strömungen, politische Handlungsfähigkeit dessen zu gewinnen, was nun staatsrechtlich konstituiert war. Aber politische Handlungsfähigkeit, worauf gerichtet, mit welchem Ziel? Und es gibt sicherlich die drei prägenden Begriffe, mit Recht prägenden Begriffe, Frieden, Freiheit und Einheit, die die politischen Gruppierungen von der Konservativen bis zur politischen Linken geeint hat. Die Frage allerdings, wie, auf welchem Weg, mit welchem Instrumentarium diese Ziele dann auch in welcher Reihenfolge zu erreichen seien, darüber gab es bekanntlich grundlegenden Dissens. Ich will drei Schulen, drei Richtungen, drei Strömungen benennen, die damals politisch einflussreich waren, von der sich letztendlich eine bekanntlich durchgesetzt hat. Die erste, die ich nenne, ist jene, für die Konrad Adenauer steht, mit seinem sogenannten Primat der Westbindung. Ein aus drei Westzonen bestehendes, im westlichen Wertegefüge verankertes und an die westlichen Demokratien gebundenes Deutschland soll ein Gravitationszentrum bilden für eine spätere Wiedervereinigung. Westbindung, die Bindung an den Westen. Damit auch die Friedenssicherung verbunden, Freiheit im und durch den Westen, aber auch die Einheit. Dafür steht, sei es der Begriff der Magnettheorie, sei es der Begriff Politik der Stärke, das Ziel, durch eine Einbindung, eine Verankerung im Westen der Bundesrepublik politisch handlungsfähig zu werden und die Ziele, wie ich sie auf diese Trias gebracht habe, zu realisieren. Der zweite eingangs sehr wichtige Weg ist jener von Kurt Schumacher, der Sozialdemokratie, Primat der Wiedervereinigung, wie ich ihn nenne, nicht über den Weg einer Westbindung, sondern die Idee war, ein sozialistisches Gesamtdeutschland als Teil eines antisowjetischen Blocks sozialistischer Staaten in Mittelosteuropa soll diese Trias erreichen. Schlussendlich drittens, die Brückenkonzeption Jakob Kaisers, Deutschland in einer Mittlerfunktion zwischen dem Westen und dem Osten. Wie realistisch auch immer nun die drei Konzeptionen gewesen sein mögen, in meinen Augen die kaisersche sehr wenig realpolitisch zielführend sicherlich. Letztendlich lief es durch die Bundestagswahl, also durch das Wahlergebnis, durch die Regierungsbildung 49, dann 53, nach dem Tod Schumachers bekanntlich, dann die weiteren Wahlergebnisse in den 50er Jahren, eben auf jene Politik der Westbindung hinaus, für die dann auch der nachmalige, zum Bundeskanzler gewählte Konrad Adenauer stand. Die Ziele einer Politik der Westbindung, die eben darin bestand, militärische Sicherheit zu erreichen, und das sollte vor allen Dingen heißen, Sicherheit vor der Sowjetunion. Es war aber auch damit verbunden, mit dem Primat der Westbindung, ganz wesentlich die Auflösung des deutsch-französischen Gegensatzes. Es sollte auch damit verbunden sein, eine internationale Gleichberechtigung. Noch einmal, die Bundesrepublik ist in dieser Frühphase kein souveräner Staat, auch im Außenpolitischen nicht souverän, aber das sollte, dieser Souveränitätszuwachs, Souveränitätsgewinn, war ein wesentliches Moment, Movens dieser Politik, damit verbunden der Wille politischer Mitsprache. Ich habe es bereits gesagt, es verbindet sich mit dieser politischen Strategie die Annahme einer magnetischen Wirkung auf dieses Konstrukt SBZ-DDR, wie auch immer es nachher begrifflich gefasst wird, dass also sozusagen eine Bewegung in der sowjetischen besetzten Zone durch die Bevölkerung diese magnetische Anziehungskraft hin zur Bundesrepublik erfolgt, die ja bekanntlich, wie wir alle wissen, ausgeblieben ist, diese Magnettheorie. Worauf zielte man? Die Herstellung der Teilsouveränität. Man sah die Bundesrepublik immer als ein Provisorium bekanntlich, das Grundgesetz und nicht die Verfassung. Eine Teilsouveränität immer unter der Annahme der Vorläufigkeit bis zur Wiedervereinigung, bis zur Vereinigung mit der sowjetisch besetzten Zone. Und das Streben, die berühmte Teppichszene, das Bild des Teppichs auf dem Petersberg, wo Konrad Adenauer den alliierten Kommissaren begegnet, immer auf dem Teppich, wo nur die alliierten Kommissare stehen sollten und der Bundeskanzler nicht auf diesem Teppich stehen durfte, der sich die Freiheit eingenommen hat, darauf zu treten. All das im Grunde, was ich nur symbolisch, anekdotisch andeute, das Bestreben dieser Politik in dieser Phase auf Akzeptanz, auf Souveränitätsgewinn, auf so etwas wie Gleichrangigkeit im Verhältnis zu anderen Staaten. Die Einbindung in den Westen hatte immer eine doppelte Dimension, meine Damen und Herren, ja bis heute. Und insofern sind natürlich die Dinge, die ich nun andeute, auch in den 50er, 60er, 70er Jahren ja höchst aktuell als Fundament der Politik, wie sie im 21. Jahrhundert, zumindest ja auch in der Zeit nach der Wiedervereinigung, praktiziert wurde oder wie sie sich versteht. Wenn Sie die beteiligten Akteure von Gauck, von der Leyen, Steinmeier oder Merkel heute fragen, berufen Sie sich alle auf dieses Fundament Westbindung, das immer die zwei Dimensionen hat. Das eine, die Verankerung, die Westbindung in Westeuropa als Anker Frankreich, zumal das, was dann Motorachse, wie auch immer genannt wurde, die westeuropäische und auf der anderen Seite die atlantische Dimension. Beide Dimensionen wurden in den 50er Jahren bekanntlich in Verträgen dann auch niedergelegt und beschlossen. Der europäische Integrationsprozess, der in den 50er Jahren seinen Ausgang nimmt und sich weiterentwickelt, von der EGKS 51, also am Montanunion, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, über die römischen Verträge 1957. Und sicherheitspolitisch dann Scheitern der EVG, wie Sie wissen, von 1952 bis 1954 in der französischen Nationalversammlung, die sogenannten Fouché-Pläne, dann 1955 durch die NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik infolge der Pariser Verträge. Ein ganz wichtiger Katalysator der politischen und damit außen- und sicherheitspolitischen, das ist unser heutiges Thema, ein wichtiger Katalysator ist der Ausbruch des Koreakriegs 1950, 50 bis 53. Der Koreakrieg, der gerade auf Seiten der Alliierten, das sind eben jetzt immer die Westalliierten und führen natürlich die Vereinigten Staaten, Insofern ein Umdenken oder ein beschleunigtes Vorausdenken dieser Integration der Bundesrepublik mit sich brachte, als dass diese Bundesrepublik einen sicherheitspolitischen Beitrag, einen Wehrbeitrag, wie auch immer Sie es nennen wollen, abverlangen soll. Die Frage, ob es wieder Deutsche in Uniformen geben soll, ja, womöglich auch muss. Aus Sicht der Alliierten grundsätzlich, der Amerikaner, der Franzosen wie der Briten, war aber immer klar, dass ein solcher Wehrbeitrag, ein Verteidigungsbeitrag in Europa, weil das, was im fernen Korea geschehe, ja auch drohe in Europa und dann das geteilte Deutschland der Frontstaat sei, ein Wehrbeitrag immer integriert in wie auch immer geartete Bündnisstrukturen. Diese Überlegungen und dann eben auch die entsprechende innenpolitische Debatte in der Bundesrepublik Deutschland ist eine der ganz großen innenpolitischen Debatten, die dieses Land, die Bundesrepublik, sehr früh schon erlebt hat. Kampf dem Atomtod im Laufe der 50er Jahre, die sogenannte Ohne-mich-Bewegung, allen ihnen vertraut, die Paulskirchen-Bewegung und vieles andere mehr einte politische Kräfte von der Sozialdemokratie, dem Gewerkschaftsbund, den Kirchen, zumal der evangelischen Kirche, bis hin zu der kommunistischen Partei, eine ganz, ganz weitgehende, in sich auch natürlich mit unterschiedlichen Akzenten versehende Bewegung, aber letztendlich eine Protestbewegung gegen eine Militarisierung, wie auch immer wir es begrifflich fassen. Wahlergebnisse spielen eine Rolle, 53, 57, die außen- und sicherheitspolitischen Konstellationen, die Erwartungen und Vorgaben der Alliierten, all das muss man berücksichtigen, die letztendlich dazu führten, wie ich es auch gerade angedeutet habe, dass es zu einer Integration der Bundesrepublik Deutschland im sicherheitspolitischen Bereich 1955 in den sogenannten Pariser Verträgen kommt, durch die Integration der Bundesrepublik Deutschland in die NATO. Die Bundesrepublik wird NATO-Mitglied, damit verbunden dann in den 50er Jahren bekanntlich die Gründung der Bundeswehr. Der Verzicht der Bundesrepublik Deutschland politisch auf die Herstellung und den Besitz von A-, B- und C-Waffen. Es wird eine Obergrenze der Bundeswehr formuliert und ganz wesentlich eben eine Einbeziehung dieses deutschen Militärbeitrags, wie es man nannte, in die westlichen Strukturen. Noch einmal, zunächst stand politisch, ich habe es angedeutet, 51 ökonomisch die Montanunion, Schumann-Plan, all das. Letztendlich stand zunächst der Wille, eine gemeinsame, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen, die dann auch, das ist ja durchaus wichtig zu sehen, 1952 auch beschlossen wurde von den Regierungen in Bonn und in Paris, aber letztendlich die Ratifizierung 1954 in der französischen Nationalversammlung gescheitert ist, die EVG, die nicht in Kraft getreten ist, die dann dazu führte, in wenigen Monaten, wir erinnern uns vielleicht auch das an kleine Anekdote nur, aber sie hat so viel Symbolkraft. Mit an dem Tag des Scheiterns der EVG in der französischen Nationalversammlung, weil sie einfach nicht zur Abstimmung gebracht wurde, spricht Konrad Adenauer von einem schwarzen Tag für Europa und Winston Churchill gratuliert Konrad Adenauer zu diesem Ereignis der Nichtratifizierung, weil Churchill völlig klar war, dass eben jetzt eine Einbeziehung der Bundesrepublik im atlantischen Rahmen in der NATO erfolgen würde und letztendlich diese sicherheitspolitische Vertiefung des europäischen Weges ausbleiben würde auf lange Zeit. Kontrolle durch Partnerschaft war sicherlich eine Maxime der Alliierten und auf der anderen Seite die Alliierten, die dann zunehmend eben durch den Deutschlandvertrag in den 50er Jahren ja ein immer mehr an Souveränität schlussendlich über die Jahrzehnte bis zur Wiedervereinigung, bis zur Ratifikation des 2+4-Vertrags, der mündete in die Ratifikation des 2+4-Vertrags durch die Duma in Moskau und dann die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden in diesem Moment die Bundesrepublik ja souverän geworden, auch in ihrer außenpolitischen Handlungsfähigkeit, erst mit diesem Zeitpunkt, seit dem Deutschlandvertrag, im Grunde über diesen Zeitraum von dann knapp 4 Jahrzehnten, eine Souveränität weitgehender Natur bis auf Fragen Deutschland als Ganzes betreffend und die Fragen des Berlin-Status. Ich sprach von der Magnettheorie, der Politik der Stärke, der Einbeziehung, Kontrolle durch Partnerschaft, auf der anderen Seite das Streben der Bundespolitik, der Bundesregierung, die Wahlerfolge 49, 53, 57, die absolute Mehrheit der Union, 61, immer mehr einerseits an Integration und damit aber auch verbunden ein Mehr an Souveränität zu erreichen. Man kann sicherlich diesen dialektischen Prozess zum Kennzeichen dieser politischen Phase machen. Wir haben dann in den 60er Jahren bekanntlich durch, vielleicht muss man auch sagen, ein Zwischenspiel der Kanzlerschaft von Ludwig Erhard von 63 bis 66 und dann der Großen Koalition eine Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik, die wie auch in ihrer Gründungsphase natürlich auch Reflex ist der außen- und sicherheitspolitischen Konstellation der Weltpolitik. Und wir haben es in den 60er Jahren mit einer anderen politischen Szenerie insofern zu tun, als durch den Mauerbau beispielsweise im August 1961, durch die Kuba-Krise im Oktober 1962, durch Auswirkungen des Todes Stalin, 53 schon diese ganzen Vorgeschichten, aber letztendlich in den 60er Jahren im Grunde einen Wandel, einen weltpolitischen Wandel dahingehend, dass die Zeichen gerade unter dem Schock, Sie haben sie ja sehr richtig vom 11. September 2001, das ist für mich als Generation natürlich eben das gewesen, was für meine Elterngeneration, wie sie mir immer wieder erzählt haben, die Tage und Stunden der Kuba-Krise bereits waren. Die Ereignisse, die Eindrücke der Kuba-Krise eben zu diesem nicht nur Einrichten des roten Drahtes, des roten Telefons, sondern eben das Umdenken von der Konfrontation hin zur Entspannung. Im Grunde ändert sich damit auch im westlichen Bündnis, wenn man so will, die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen des bundesrepublikanischen Agierens insofern, als bis zu diesem Zeitpunkt die Lösung der deutschen Frage stets als Voraussetzung galt für eine Entspannung zwischen den Blöcken, zwischen den Staaten, wie auch immer wir es jetzt semantisch formulieren. Aber sukzessive ein Abrücken von dieser Priorisierung dahingehend, dass in den 60er Jahren die Signale eben eindeutig waren, dass es über die Entspannung an eine mittel- bis womöglich eben langfristige Wiedervereinigung Deutschlands zu denken sei. Damit hatte sich das Koordinatensystem der Bundesrepublik Deutschland doch nachhaltig verändert und Doktrinen, Strategien wie die Hallstein-Doktrin, die Abgrenzung und vieles andere mehr wurden immer problematischer, brüchiger, mit allen bekannten Konsequenzen und sicherlich auch diplomatischen Verrenkungen, die damit verbunden waren. Und alleine der Besuch Kennedys hier in Bonn, das Zusammentreffen mit Adenauer, der überlieferte, bezeugte Ausspruch Kennedys, man habe im Zusammentreffen mit Konrad Adenauer nicht nur den Eindruck, mit einer ganz anderen Generation, sondern im Grunde mit einem anderen Jahrhundert es zu tun zu haben, hat dann nicht nur etwas mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun, sondern es war auch Ausdruck sozusagen eines anderen Verständnisses, einer anderen Erwartungshaltung an Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik. Man versucht, dem Rechnung zu tragen, zumal dann in der Großen Koalition der ehrliche Makler wie Kurt-Georg Kiesinger als Kanzler der Großen Koalition, dann an der Seite von Willy Brandt als Außenminister ist genannt wurde, der ehrliche Makler, der aber letztendlich ist auch im Bundestag nicht vermag, die DDR beim Namen zu nennen als DDR, sondern bekanntlich bis zum Schluss vom Phänomen im Osten sprach und im Grunde da ja zum Ausdruck brachte, dass er im Grunde die realpolitischen Gegebenheiten der 60er Jahre, das hatte nichts mit der Person Kiesingers zu tun, sondern das hatte sehr viel mit der Verfasstheit seiner eigenen Partei und Fraktion und der Uneinheitlichkeit in der Positionierung zu tun. Das Ganze dann mündend, der junge Außenminister Brandt im Grunde viel weiter schon gehen wollend als Außenminister, als er konnte, in der Koalitionsdisziplin dann 1969 bekanntlich in der Bildung der sozialliberalen Koalition, dann unter Bundeskanzler Willy Brandt, der sogenannte Wandel durch Annäherung, Außenminister Walter Scheel, Wandel durch Annäherung, zentrale Gedanke hier, den Status quo dadurch zu verändern, nachhaltig zu verändern, indem er zunächst einmal nicht verändert wird, indem man die Realitäten, gerade die staatlichen Realitäten in Europa anerkennt. Eine Politik des Spannungsabbaus, mehr als Entspannung, ein Modus vivendi soll im Grunde gefunden werden und wegweisen sicherlich für diese Politik, zumindest aus sozialdemokratischer Perspektive, die berühmte Zutzinger Rede von Egon Bahr im Juli 1963. Ich zitiere aus dieser bis heute berühmten Rede, Zitat Bahr, das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte, Wandel durch Annäherung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Selbstbewusstsein genug haben können, um eine solche Politik ohne Illusionen zu verfolgen, die sich außerdem nahtlos in das westliche Konzept der Strategie des Friedens einpasst, denn sonst müssten wir auf Wunder warten. Und das ist keine Politik, Zitat Ende. Schon im Oktober 1969 in der ersten Regierungserklärung von Willy Brandt als Bundeskanzler fällt die berühmte Formel von den sogenannten zwei Staaten in Deutschland. Nicht zwei deutsche Staaten, sondern zwei Staaten in Deutschland. Und diese Politik, die dann vertraglich ja mündet, bekanntlich in den Moskauer Vertrag August 1970, im Dezember in den Warschauer Vertrag mit Polen, das Vier-Mächte-Abkommen 1971, dann der Grundlagenvertrag 1972, und der Prager Vertrag 1973. Es geht um eine Normalisierung der Verhältnisse, eine Anerkennung der politischen Realitäten um Europa, noch einmal, um diese politisch ändern zu wollen. Es geht auch um Aussöhnung, der humanitäre Gedanke. Die Kritik der Opposition, der Unionsopposition unter Führung von Rainer Barzel scharf ablehnend, Zitat Rainer Barzel, die Bundesregierung zerstört mit ihrer Ostpolitik das europäische Gleichgewicht. Es droht, dass wir im Inneren sozialistisch und nach außen abhängig von der Sowjetunion werden. Zitat Ende. Willy Brandt antwortet mit der Aussage, mit diesem Vertrag, es geht um den Moskauer Vertrag, mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt worden war. An dieser Kodifizierung, wenn Sie so wollen, der Anerkennung der politischen Realitäten politisch, aber dann auch in vertraglicher Hinsicht mit diesen Impulsen der Normalisierung schließt sich nicht nur diese berühmten Verträge von Moskau über Warschau bis Prag und der Grundlagenvertrag an, sondern 1973 bekanntlich der UNO-Beitritt der beiden deutschen Staaten. Das ist situativ ein Triumph der DDR, die eben auch Vollmitglied der Vereinten Nationen wird, wie die Bundesrepublik Deutschland auch. Und 1973 bis 1975 die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 1975 die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki durch Bundeskanzler Helmut Schmidt und Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Pragmatismus und Krisenmanagement, nicht nur im innenpolitischen, sondern gerade auch im Außen- und Sicherheitspolitischen ist die Maxime dieser Regierungspolitik ein Management, das sich verbindet mit den Ölkrisen, den internationalen Ölkrisen, der Entwicklung der Formate der G7 und G8, der Errichtung eines europäischen Währungssystems, anderen mehr, Folgekonferenzen der über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aber dann eben auch dasjenige, was zu einer zweiten außen- und sicherheitspolitischen Großkontroverse, wie bereits in den 50er Jahren geführt hat, sicherlich nochmal eine neue Qualität. Eben das, was sich so ganz unscheinbar mit einer Rede 1977 vor dem Londoner Institut für strategische Studien durch Bundeskanzler Helmut Schmidt ankündigt, der sogenannte NATO-Doppelbeschluss. In seiner Rede 1977 in London formuliert er folgendes Zitat: Man könnte zur Wiederherstellung des Kräftegleichgewichtes massiv aufrüsten. Man könnte aber auch sowohl auf der Seite der NATO wie des Warschauer Paktes die Streitkräfte reduzieren. Meine Präferenz hat die Reduktion. Zitat Ende. Dieser deswegen Doppelbeschluss, diese doppelte Strategie, einerseits Abrüstungswillen zu bekunden, auf der anderen Seite eben in dem Falle, dass die Sowjetunion der Warschauer Pakt nicht bereit ist, sich darauf einzulassen, unter Anerkennung dann auch des Umfangs an Waffen und Stationierungen, dann eben die Inaussichtstellung einer Nachrüstung, gerade mit atomaren Mittelstreckenraketen in Europa durch die NATO. Bekanntlich führt diese Politik bzw. diese politische Debatte, die im NATO-Bündnis in Westeuropa geführt wird, zu den größten Massenprotesten, die die Bundesrepublik Deutschland bis dato gekannt hat, mit dem Höhepunkt im Bonner Hofgarten 1981. Und hier sicherlich bei dieser Veranstaltung zu nennen als einer der herausragenden Persönlichkeiten der Friedensbewegung Petra Kelly, die hier auf dem Bonner Hofgarten 1981 äußert, auch hier zitiere ich: Wir wollen aber aus dem weltumspannenden, waffenstarrenden Irrenhaus ausbrechen. Wir wollen kein Feindbild. Wir wollen nicht das Fußvolk einer Raketenpartei sein. Der Weg, keine Nachrüstung in diesem Land, Auflösung aller Militärblöcke, kalkulierte Vorleistung und einseitige Abrüstungsschritte in jedem Land, Entmilitarisierung in allen Lebensbereichen, ein ABC-waffenfreies Europa. Zitat Ende. Helmut Schmidt und seine sozialliberale Koalition stehen dem entgegen. Der Wille des Bundeskanzlers, der in dieser Frage immer weniger Rückhalt bekanntlich in seiner eigenen Partei erfährt, verbindet sein politisches Schicksal mit dieser NATO-Nachrüstung. Und es kommt eben auch, ich will gar nicht die ökonomischen und anderen Punkte ansprechen, das sogenannte Lambsdorff-Papier, vieles andere, sondern auch in dieser Frage kommt es in der Koalition eben doch zu gravierenden Problemen. Letztendlich scheitert Helmut Schmidt auch ganz wesentlich in dieser Frage in seiner Partei. Und dann infolge des Misstrauensvotums kommt es zur Bildung der schwarz-gelben christlich-liberalen Koalition unter Helmut Kohl, der seinerseits bei allem Bekunden, die eine Politik anders machen zu wollen, hier sich eindeutig mit seinem neuen Koalitionspartner in die Kontinuität der Vorgängerregierung und des Bundeskanzlers Schmidt stellt und die Atlantische Sicherheitsallianz, wie er sich ausdrückt, zum Kernpunkt deutscher Staatsräson macht. Kohl verbindet sein politisches Schicksal, das seiner Regierung, mit der Durchsetzung dieses Nachrüstungsbeschlusses, der bekanntlich eben auch dann erfolgt. Ganz wesentlich bei der Kontinuität in dieser Frage, die Frage an diese neue Regierung in den 80er Jahren vor einem nochmals, ich habe es auf die 60er Jahre sehr stark bezogen, auf die 80er Jahre wiederum bezogen, die Frage, wie sieht die Kontinuität oder eben Diskontinuität dieser Bundesregierung im Hinblick auf die Deutschlandpolitik, die deutsch-deutschen Verhältnisse und die Ostpolitik aus. Einer Bundesregierung nun unionsseitig geführt, die noch gerade mit im Hinblick auf die neue Ostpolitik Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ätzende Kritik an dieser Politik der Verträge, der Anerkennung des Status quo, des Modus vivendi geäußert hat. Und für viele Beobachter eben überaus erstaunlich, ein hohes Maß an außen- und deutschlandpolitischer Kontinuität, realpolitisch, rhetorisch weniger, semantisch weniger, realpolitisch. Wir dürfen eben nicht vergessen, seit 1974 ein amtierender Außenminister, der bekanntlich bis 1992, von 1974 bis 1992 über diesen Koalitionswechsel hinweg eben amtiert, Hans-Dietrich Genscher, und der in seiner Politik bekanntlich ein hohes Maß an Kontinuität gewahrt hat, aber hier auch wesentlich unterstützt durch einen Bundeskanzler und eine Union, die in der Oppositionszeit doch sehr, sehr auf eine Änderung in diesem Bereich gedrungen hat. Kontinuität nicht zuletzt auch im Hinblick auf humanitäre Maßnahmen, wenn es um Flüchtlingsfragen geht, wenn es um Einreise, Ausreisefragen aus der DDR geht. Es geht um finanzielle Leistungen, die die Bundesrepublik an die DDR leistet. Berühmt immer noch heute sicherlich der 1985 eingefädelte Milliardenkredit durch Franz Josef Strauß und anderes mehr. Allerdings eine, ich habe gesagt, rhetorische, semantische, aber auch eine Abgrenzung der Union und der Bundesregierung als Ganzer gegenüber einer Neuorientierung der SPD, die ihrerseits wiederum eine Abkehr sucht von der Politik der Regierungszeit Helmut Schmidts. In den 80er Jahren, und wir nähern uns eben jetzt doch mit großen Schritten auch dem Ende sozusagen dieser vier Jahrzehnte Bundesrepublik, Bonner Republik, wenn Sie so wollen. Und dieser Wandel ist ja nur zu verstehen und nur zu erklären, wenn man ihn überhaupt wirklich politologisch, rational bis ins Letzte aufklären kann, durch Veränderungen, die im Ostblock, in der Sowjetunion, wenn Sie so wollen, in Mittelosteuropa, und es war eben kein Block mehr, es war es vielleicht militärisch bis Gorbatschow 1985 zum KPdSU-Generalsekretär gewählt wurde. Aber eben dann das Erscheinen, das Auftauchen eines bis dato kaum gekannten, nicht wirklich beachteten, aber eben eines vergleichsweise vor dem Hintergrund von Andropow und Tschernjenkow, der sogenannten Gerontokratie, ein vergleichsweise junger Mann an der Spitze der Sowjetunion, der von Glasnost und Perestroika spricht, letztendlich eben ein Prozess, der hier in Gang gesetzt wird im transatlantischen Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Einerseits ein Prozess, der dann aber seine Auswirkungen auch in Mittel- und Osteuropa eben entfaltet und dann schlussendlich in diesen Ereignissen 1989 mündet, die im Frühjahr beginnen, bekanntlich in Ungarn, in der Tschechoslowakei. Schon natürlich auch, man kann zurückgehen, zu Beginn der 80er Jahre, Polen, Jaruzelski, das könnte man alles vertiefen, wir können es nur streifen, aber das Aufkommen von Solidarność, das sind alles zarte Pflanzen gewesen, die jetzt dann plötzlich eine ungeheure Energie entfalten können und dann schlussendlich im 40. Jahr des Bestehens der DDR, der berühmte Besuch von Gorbatschow in der DDR mit den Aussprüchen einerseits von Honecker und Gorbatschow und anderen mehr, dann mündet im Herbst 1989 in den Demonstrationen, in den Bekundungen, wir sind das Volk, wir sind ein Volk und letztendlich dann in diesen rasanten, spektakulären, unglaublichen Monaten, an deren Ende der Prozess der deutschen Einheit steht, an deren Beginn niemand an eine kurzfristige deutsche Einheit auch nur ernsthaft gedacht hat, auch nicht die Spitzen der Bundesregierung, denn als das sogenannte Zehn-Punkte-Programm im Deutschen Bundestag vorgestellt wird am 28. November 1989, da spricht auch Helmut Kohl nicht von der deutschen Einheit, die realpolitisch mit großen Schritten anzustreben sei, sondern, und das war damals geradezu revolutionär, von konföderativen Strukturen, die allerdings eingebettet, ein Prozess, an dessen Ende konföderative Strukturen stehen könnten, aber ein Prozess, der eingebettet bleiben müsse und sein müsse, gesamteuropäisch im Rahmen der KSZE und darüber hinaus. Die Einbettung in die Institutionen, in die vertraglichen Rahmungen, die man über Jahrzehnte geschaffen hatte, hier sicherlich wichtig. Ich will nicht die einzelnen Positionen der damals beteiligten Staaten von der Sowjetunion über die USA, Großbritannien und Frankreich noch referieren, die bekannt sind. Schlussendlich steht aber am Ende dieses diplomatischen Parforce-Ritz die Unterzeichnung und dann die Ratifizierung des sogenannten 2+4 Vertrages, der realpolitisch eine offenkundige Machtverschiebung in Europa und in der damals vorhandenen europäischen Gemeinschaft mit sich bringt, zugunsten der Bundesrepublik Deutschland. Aber schon in diesem Prozess der Anbahnung, unvergessen natürlich auch 1989, noch am 21. Dezember der erste offizielle Staatsbesuch eines französischen Staatspräsidenten in der DDR, die sich im Grunde ja schon in Auflösung befand, das waren natürlich Versuche Frankreichs, des französischen Staatspräsidenten, diesen Prozess auszubremsen, so gut es geht, das Tempo rauszunehmen. Bekanntlich führte das nicht zu den gewünschten Dingen. Aber eines war erkennbar und auch Ausdruck des politischen Willens auf Bonner Seite, den europäischen Integrationsprozess gerade angesichts dieses Prozesses der deutschen Einheit zu vertiefen. Der Ausspruch Kohls, der ist nicht mit Kohl, den können Sie mit Schmidt und mit den Vorgängern bis Adenauer zurückverfolgen, dass man sagte, die deutsche und europäische Einheit als zwei Seiten einer Medaille zu begreifen. Am Ende dieser Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses steht dann 1992 bekanntlich der Vertrag von Maastricht, der dann in jenen von Amsterdam mündet, dann schlussendlich in jenen von Nizza, der dann in das gescheiterte Verfassungsprojekt mündet und heute dann seinen Ausdruck, sein Resultat findet im Vertrag von Lissabon. Und der Vertrag von Lissabon ist die Rechtsgrundlage der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen. Ich komme zum Ende. Man kann sagen, zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hat sich, wenn auch viel später und ganz anders als ursprünglich intendiert, diese Zieltrias von Freiheit, Frieden und Einheit realisiert, sie war Wirklichkeit geworden. Mit der Wiedervereinigung, mit der Vereinigung der Bundesrepublik Deutschland war der außenpolitische Revisionsvorbehalt der Bundesrepublik, der über 4 Jahrzehnte Geltung hatte, gegen den politisch-territorialen Status quo in Europa hinfällig geworden. Der Revisionsvorbehalt, der immer darin bestand, was in der Präambel des Grundgesetzes formuliert war, die deutsche Einheit in Frieden und Freiheit erlangen zu wollen und dann in Artikel 23 zum Ausdruck gebracht. Oder 146, das ist jetzt nicht die Debatte 23 oder 146, aber letztendlich eine Verfassung zu haben, sei es durch Beitritt oder Neufindung, Neuformulierung einer Verfassung der Länder der DDR, eine Einheit. Dies geschah aber ohne die außenpolitischen Grundkoordinaten der Westbindung, atlantische, europäische Einbettung der Bundesrepublik in Frage zu stellen. Das hat keine der Bundesregierungen. Hier geht es gar nicht um Schwarz-Gelb oder Rot-Gelb. Die Frage stellte sich letztendlich nicht, ohne diese Westbindung in Frage zu stellen. Spätestens, meine Damen und Herren, ja mit der sogenannten Wehner-Rede 1961 als außenpolitischem Komplementär Prozess zum Godesberger Programm 1959 war ja die NATO-Zugehörigkeit und auch der europäische Integrationsprozess für die Sozialdemokratie das Fundament des außen- und sicherheitspolitischen Agierens. Nicht zuletzt auch der vierte Punkt, die Achse Frankreich-Bundesrepublik, Bundesrepublik-Frankreich-Bonn-Paris als unumstrittenes Kernstück, als Motor, wie er genannt wurde, einer intensiv fortzuführenden europäischen Integration. Ich will schlussendlich Eckpunkte, Koordinaten, Rahmungen und Aspekte der Außenpolitik dieser Zeit nennen. Das eine, die Teilsouveränität und alliierte Vorbehaltsrechte sind kennzeichnend für bundesrepublikanische Außenpolitik. Eine prägende Dichotomie von partieller Souveränität und einer letztendlich uneingeschränkten Legitimität als Demokratie, als freiheitliche demokratische Grundordnung, als streitbare Demokratie mit ausgeprägten Grundrechten in der Verfassung. Eine defensive Auffassung der Kategorie von Macht, ein uneingeschränkter Verzicht auf nationale Alleingänge, zumal im Außenpolitischen. Ein uneingeschränkter Multilateralismus, eine Bescheidenheit im diplomatischen, im außenpolitischen Auftreten, eine Soft-Power-Orientierung und ökonomische Imprägnierung der Außenpolitik, zumal der Europapolitik, und schlussendlich der Verzicht auf militärische Auslandseinsätze. So viel von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Deutschlands Rolle in der Welt für eine neue Außensicherheits- und Friedenspolitik. Über dieses Thema klärte uns der Politikwissenschaftler und Soziologe Volker Kronenberg auf. Auch morgen noch bleiben wir bei der Tagung der Evangelischen Akademie im Rheinland in Bonn. Dr. Markus Keim wird sich dann mit den aktuellen Herausforderungen befassen, denen sich die deutschen Politiker jetzt stellen müssen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.